Sie hören jetzt SWR1 Leute als Podcast mit Wolfgang Heim.
Janina Findeisen ist eine junge Journalistin, die ein Jahr in Syrien in Geiselhaft verbracht hat, entführt von einer islamistischen Splittergruppe. Das Ganze ist ein bisschen her. Heute Vormittag ist sie bei uns. Guten Morgen und herzlich willkommen.
Guten Morgen, vielen Dank für die Einladung.
Im Herbst des Jahres 2015 nach Syrien zu reisen, war es im Rückblick der Fehler Ihres Lebens?
Ja, mit Sicherheit, das war die falsche Entscheidung und ich bin froh, dass ich darüber heute sprechen kann, weil manche falschen Entscheidungen kann man nicht mehr korrigieren.
Können Sie auch drüber sprechen oder können Sie erklären, warum Sie damals diese Entscheidung getroffen haben?
Ich war damals eingebettet in eine Produktionskonstellation, die einfach nicht mit den richtigen Methoden auch an diesen Dokumentarfilm rangegangen ist. Da sind viele Produktionsfehler passiert und es war auch so, dass ich einfach durch diesen Film und durch diese Geschichte meiner Jugendfreundin Laura, die ich erzählen wollte, eingebettet war und auf eine gewisse Art auch einfach blind war für die Risiken. Ich war naiv und das ist auf jeden Fall ein schwerer Fehler gewesen.
Und die Warnungen gab es ja, denke ich zumindest, auch im Vorfeld. Ja. Sie waren schwanger und haben natürlich dann nicht nur das Risiko für sich aufgenommen, sondern auch für ein ungeborenes Kind.
Ja, die Warnungen gab es, also von verschiedensten Seiten. Die Mutter meiner Schulfreundin hat mich vorher gewarnt, mein Freund hat mich gewarnt. Es gab sozusagen zahlreiche Warnungen vorher, aber eben leider auch nicht nur, weil diese Reise wurde eben auch vorbereitet, es wurde eine Versicherung abgeschlossen und das waren dann alles Strukturen, die am Ende dazu geführt haben, dass ich überhaupt in die schlechte Position kam, diese falsche Entscheidung treffen zu können.
Seit 2,5 Jahren sind Sie wieder ein komplett freier Mensch. Sie leben in Berlin. Ihr Kind oder Ihrem Kind geht es inzwischen auch gut oder geht es richtig gut? Ist das alles für Sie abgeschlossen? Haben Sie inzwischen Ihren normal getakteten Alltag oder gibt es immer noch irgendwelche Flashbacks?
Also tatsächlich hat das eine Zeit gedauert, wieder anzukommen, aber nach 2,5 Jahren ist dann auch der Alltag wieder ganz und gar zurückgekehrt. Also ich sag jetzt mal, das erste halbe Jahr war noch schwierig, weil da einfach auch die Erinnerungen noch präsenter waren. Für mich war es damals sehr schwierig, zum Beispiel Nachrichten aus Syrien zu gucken, direkt nach meiner Rückkehr, weil ich mir ja genau vorstellen konnte, wie es da unten ist. Und die Nachrichten sind ja immer schrecklich. Das hat gedauert, aber auch inzwischen kann ich sogar wieder Nachrichten aus Syrien.
Haben Sie psychologische Hilfe in Anspruch nehmen müssen oder in Anspruch genommen oder ging es auch ohne?
Das habe ich gemacht und das war auch mit Sicherheit ein ganz wichtiger Schritt, weil ich glaube, so eine Erfahrung, da muss man sich einfach Hilfe holen, auch damit sozusagen nichts übrig bleibt, sondern dass man da auch ganz wieder ins alte Leben zurückkehren kann.
Beim Kind, und das Kind war ja nun sehr, sehr klein, ist gar nichts übrig geblieben?
Nein, also weil er hatte auch dort unten, wir waren nicht in einer bedrohlichen Situation die ganze Zeit. Wir hatten sehr viel Glück im Unglück. Es war ein sehr humanistischer Umgang. Mit Sicherheit wahrscheinlich auch durch mein Kind waren einfach die Entführer tatsächlich anders eingestellt.
Ein Stück weit freundlicher auch.
Ja. Also ich habe auch mit anderen Ex-Geiseln gesprochen, die genau bei derselben Gruppe waren, die wurden gefoltert. Das war nicht
vergleichbar. Ist Ihnen nicht widerfahren. Frau Findeisen, wie fing alles an? Sie wollten nach Syrien, um einen Dokumentarfilm zu drehen über eine ehemalige Schulkameradin, die erst zum Islam konvertiert ist und dann als Islamistin nach Syrien gegangen ist. Korrekt so?
Also tatsächlich ist die alte Schulfreundin zuerst ins afghanisch-pakistanische Grenzgebiet gereist. Das war im Frühjahr 2009 nach Waziristan und ist dann einige Jahre später, als dort die Situation schwierig wurde, nach Syrien gereist.
Sie hatten Kontakt mit ihr Über einen längeren Zeitraum schon davor?
Genau, ich hatte auch schon sporadischen Kontakt in Waziristan. Aber das war sozusagen, da war die Situation mit dem Internet sehr schwierig und das war sehr selten.
Dann war die Idee, diese Frau in Syrien zu besuchen, eine Rolle gespielt hat, hat auch noch die Familie dieser jungen Frau, die zu dem damaligen Zeitpunkt, glaube ich, auch schon 3 Kinder hatte?
Genau, ja.
Und als sie dann nach Syrien aufgebrochen sind, um es nochmal zu sagen, sie waren schwanger im 7. Monat, brauchten sie ja eine Art von Sicherheitsgarantie. Wie sah die aus?
Genau, also ich war mit ihr im Kontakt gewesen und das war für mich auch ein ganz wichtiger, entscheidender Punkt. Und sie hat mir dann eben diese Sicherheitsgarantie nach Rücksprache mit der Gruppe, der sie sich sozusagen angeschlossen hatte in Syrien, per E-Mail geschickt. Also es war eine Sicherheitsgarantie, die Absprache erfolgte per E-Mail. Das ist aber nicht ungewöhnlich, ja. Also sind selten Sicherheitsgarantien so im Falle wie von Jürgen Todenhöfer, der beim Islamischen Staat war 10 Tage. Der hatte eine Urkunde mit Unterschrift von Abu Bakr al-Baghdadi. Das ist nicht immer der Fall.
In Ihrem Fall war es dann so, dass leider Gottes diese schriftliche E-Mail-Sicherheitszertifizierung nichts wert war. Sie waren auf dem Weg von der Türkei nach Syrien und sind dann wie weit von dieser türkischen Grenze entfernt entführt worden?
Also ich bin tatsächlich entführt worden nach 8 Tagen in Syrien. Ja, also ich war in Syrien und 8 Tage hat diese Sicherheitsgarantie gehalten. Nur irgendwann, was für mich vielleicht auch aufgrund der 8 Tage nicht absehbar war, ist sie dann in sich zusammengefallen nach 8 Tagen. Es waren wenige Kilometer von der Grenze zur Türkei entfernt, dass unser Taxi gestoppt wurde.
Und es war für Sie ein absolutes Schockerlebnis, weil sie vollkommen allein war mit für Sie völlig fremden Menschen, von denen sie nicht wusste, was sie wirklich wollten. Und die schrecklichen IS-Bilder, auch wenn ihre Entführung nicht IS waren, die schrecklichen IS-Bilder hatten sie vermutlich im Kopf.
Selbstverständlich. Also das war für mich eine absolute Ausnahmesituation, einer der schrecklichsten Momente in meinem Leben. Ich habe aber versucht, die Ruhe zu bewahren in diesem Moment. Also wir sind mit dem Taxi auf dem Weg Richtung Grenze gewesen und dann hatte ich schon ein komisches Gefühl. Das Taxi fuhr irgendwie zu langsam. Es war einfach, ich hatte so ein schlechtes Gefühl und merkte, irgendwas stimmt nicht. Es wirkte auch wie eine Absprache und dann irgendwann wurde unser Taxi gestoppt, von mehreren Männern mit Sturmmasken und Kalaschnikows umzingelt. Der Fahrer und Beifahrer wurden rausgezogen und die Männer haben das Taxi gestürmt.
Sie beschreiben in Ihrem Buch, das im Übrigen den fast poetischen Titel hat, Mein Zimmer im Haus des Krieges. Sie beschreiben in diesem Buch 2 Figuren, Al-Juni zum ersten. Das ist ein Saudi, über den wir was wissen sollten?
Wir sollten über ihn wissen, dass er gefährlich ist und dass nach meinen Informationen auch unklar ist, was mit ihm passiert ist.
Ein Mitglied von Al-Qaida?
Früher, ja.
Hochrangiges Mitglied von Al-Qaida?
Das soll er gewesen sein, ja.
Dem man was vorgeworfen hat?
Dass er also sehr nah, also dass er ein Leibwächter von Osama bin Laden gewesen sein soll.
Wie haben Sie den erlebt?
Ich habe ihn erlebt als einen Schakal. Also ich fand ihn sehr unangenehm in dem Moment, wo ich ihn das erste Mal getroffen habe. Ich fand, er hatte was Hinterlistiges, was Verwegenes. Fand ihn, also manchmal hat man das ja mit Menschen, dass man ad hoc ein schlechtes Gefühl hat, sobald man denen gegenübersteht. Und so war das.
Bei dem. War das der Chef der Entführer?
Ja.
War es der Organisator der Entführung?
Wahrscheinlich nicht alleine, aber wahrscheinlich unter anderem.
Dann gab es einen Tunesier, Boussadoun.
Ja.
Was sollten wir über den wissen?
Der war auch nach meinen Informationen eben beteiligt an der Entführung und war vom Typ her aber anders, sozusagen zugänglicher, hat Deutsch, also hat in Deutschland auch gelebt, sprach fließend Deutsch und hat sich zum Beispiel Bundesliga-Fußballspiele auf dem Smartphone in Syrien angeguckt. Das waren dann so Momente, wo ich nicht diese akuten Vorbehalte hatte, wie im Falle des Commanders.
Das war dann möglicherweise ein eher beruhigendes Gefühl, dass einer, der Bundesliga-Ergebnisse auf dem Smartphone sich anguckt, einem hinterher nicht den Kopf abschneidet.
Tatsächlich war es so, dass ich mit dem vielleicht auch natürlich dadurch, dass er fließend Deutsch sprach, aber der hatte eine andere zugängliche Art und auch eine andere Ausstrahlung. Also er war einfach nicht so im ersten Moment direkt unangenehm, dass es einem sozusagen die Kehle zuschnitt.
Wann haben Ihnen die Entführer gesagt, was konkret Sie eigentlich mit dieser Entführung bezwecken, was Sie wollen?
Sie haben relativ schnell gesagt, dass sie keine politischen Ziele haben, sondern dass sie im Grunde genommen einfach nur
Geld wollen
und dass ich mich jetzt auch nicht aufregen soll, weil sie quasi auch mir jetzt nicht das Leben noch schwerer machen wollen, als es in dem Moment nach der Entführung schon war.
Haben Sie denn Ihnen mitgeteilt, mit wem Sie verhandeln und mit wem Sie dann möglicherweise auch einen Geiselaustausch bewerkstelligen wollen?
Also das immer nur am Rande. Die waren mir jetzt nicht mitteilungspflichtig mir gegenüber, aber sie haben natürlich immer mal wieder auch gesagt, dass sie mit Hilfsorganisationen in Kontakt standen oder eben versucht haben, zu meiner Familie Kontakt aufzunehmen und so weiter.
Es hat aber sehr, sehr lange gedauert, bis sie, glaube ich, die ersten Briefe bekommen haben. Ich habe gelesen, 2 Briefe nach insgesamt 10 Monaten, korrekt?
Genau, ja, ein bisschen über 10 Monate und das war eine sehr lange Zeit, weil ich dachte, oh mein Gott, die ersten Briefe nach dieser langen Zeit, bis ich das nächste Mal Briefe bekomme, dauert es wahrscheinlich nochmal so lang. Ich habe mich immer durch die Länge der Zeit immer versucht, daran zu orientieren, was ich schon hinter mich gebracht habe an Zeit, um dann das spiegeln zu können in die Zukunft und dachte, so viel habe ich geschafft, das schaffe ich jetzt nochmal.
In wie vielen verschiedenen Wohnungen und Behausungen waren Sie da?
Also es waren 10 haben wir das Haus gewechselt und es waren 9 verschiedene Häuser. Also in einem Haus waren wir 2-mal.
Wussten Sie immer, wo, also geografisch gesehen, wo in etwa Sie waren?
Nur ungefähr. Also es war alles in hauptsächlich in Nordsyrien, zum Teil auch in, also das nächste an der Grenze war Afrin.
Aha.
Jetzt kurdischen Gebiete und was jetzt zur Türkei gehört, inzwischen von der Türkei okkupiert wurde. Aber es hat sich sozusagen alles in einem relativ kleinen Gebiet abgespielt.
Wer waren Ihre Bewacher und wie sind die mit Ihnen umgegangen?
Es gab wechselnde Wachen, aber es gab auch Wachen, die immer wieder gekommen sind. Je nach Haus war es eine Art von Rotationsprinzip. Ich habe den Wachen irgendwann eigenen Namen gegeben, um die dann auch übernommen wurden. Also eine Wache habe ich Blue Eyes genannt, weil der eben ganz stahlblaue Augen hatte, die ganz auffällig waren und der auch Arabisch nicht als Muttersprache sprach, der aus der Türkei kam. Und habe sonst auch noch den anderen Namen gegeben, die Entführer waren im Umgang unterschiedlich. Manche Wachen waren freundlich, andere Wachen waren sadistischer, aber im Großen und Ganzen war der Umgang doch human, was natürlich sehr viel wert ist.
Hat es Übergriffe gegeben? Sind Sie geschlagen worden? Hat es sexuelle Übergriffe gegeben
kein
oder Versuche?
Einziges Mal. Nicht. Kein einziges Mal. Es gab nicht mal den Versuch. Ich wurde kein einziges Mal körperlich irgendwie in die Ecke gedrängt, sexuell. Das gab überhaupt keine von so einer Situation. Das ist natürlich für eine Frau sehr angenehm, diese Geschlechtertrennung im Islam, die Segregation. Ist ja sozusagen sehr wichtig in muslimischen Gesellschaften.
Ja, wobei natürlich das Beispiel der IS-Leute gezeigt hat, dass man da sehr wohl übergriffig werden kann und die Art und Weise, wie Jesidinnen beispielsweise dann auf einem Sklavenmarkt gekauft wurden, spricht ja nun auch für sich.
Ganz genau. Deshalb ist es natürlich immer die große Frage, von wem wird man entführt, von wem wird man gefangen gehalten? Und der IS ist dann natürlich in seiner Bösartigkeit und in den Abgründen, in menschlichen Abgründen hat er viele, viele Grenzen überschritten, die vorher so in dem Maße nicht überschritten wurden.
In welcher Sprache haben Sie sich mit Ihren Entführern unterhalten oder unterhalten können?
Das war zum Teil in gebrochenem Arabisch von meiner Seite oder gebrochenem Englisch von deren Seite. Es gab für wichtige Situationen auch einen Übersetzer, der von den Entführern gebracht wurde, der nicht direkt zur Gruppe gehörte, aber der fließend Englisch sprach.
Wie oft wurde Ihnen in Aussicht gestellt, dass Sie demnächst freigelassen werden?
Fast täglich. Also es war sozusagen täglich gab es immer noch 10 Tage oder noch eine Woche oder 2 Wochen. Es wurde immer mit dieser näher rückenden Freilassung gespielt, aber das war trotzdem im Nachhinein Also es ist auch natürlich eine Strategie, aber es ist im Nachhinein auch die richtige Strategie der Entführer gewesen, weil ich natürlich mich an jeden Strohhalm geklammert habe und voller Hoffnung war.
2,5 Jahre ist es jetzt her, dass Sie wieder ein freier Mensch sind. Wenn Sie zurückdenken, nochmals der Ausgangspunkt, Sie wollten einen Dokumentarfilm über Laura drehen, eine ehemalige Schulfreundin, die als Dschihadistin inzwischen in Syrien lebt, wobei ich gar nicht weiß, lebt sie noch?
Ja.
Sie haben noch Kontakt mit ihr?
Unregelmäßig, ja.
Hat sich an ihrer Lebenssituation etwas geändert? Also Lebenssituation heißt 3 Kinder und 2 getötete Männer?
Erstmal nicht, nee. So ist die Lebenssituation immer noch.
Trägt sie sich mit dem Gedanken, nach Deutschland zurückzukehren, wie so verschiedene andere ehemalige oder Deutsche, die dann diesen Weg gegangen sind?
Ich weiß nicht, wie da jetzt der letzte Stand ihrer Überlegungen ist, aber es ist natürlich schwer, wenn man eine sehr lange Zeit schon in dschihadistischen Strukturen verbracht hat, dort dann auch den Ausstieg zu schaffen.
Haben Sie Laura gefragt, ob sie sie verraten hat?
Ja, habe ich.
Was hat sie geantwortet?
Nein.
Haben Sie ihr diese Antwort geglaubt?
Nach einer gewissen Zeit, in der ich sehr viel drüber nachgedacht habe und sehr viel Zweifel hatte, irgendwann schon, ja.
Wenn nicht Laura, wer hat sie dann verraten?
Ich glaube, dass sie auch verraten wurde von der dschihadistischen Gruppe. Und ich denke, dass das auch bei ihr, naja, zumindest also Zweifel an der Ideologie genährt hat. Mhm. Ich glaube auch, dass ihre Einstellung sich durch meine Entführung zumindest ein bisschen verändert hat.
Dieses Leben jetzt als junge Frau mit 3 kleinen Kindern in so letztlich auch chaotischen Verhältnissen, ist es das, wie sie ihr eigenes Leben auch für die Zukunft sieht? Oder passiert da was in ihr und mit ihr? Was denken Sie?
Ich hoffe das natürlich, dass es da eine Veränderung gibt und ein Umdenken. Ich hoffe das natürlich für ihre Kinder, dass die einfach auch eine Chance bekommen, hier in Deutschland ganz normal zur Schule zu gehen und ganz normal auch ihr Abi zu machen, so wie wir das gemacht haben.
Sie haben ja mit Laura und ihren Kindern insgesamt 8 Tage verbracht, damit auch einen Alltag erlebt, bevor sie dann entführt wurden und als Geisel genommen wurden. Diese 8 Tage, hatten die irgendwas mit ihrem Leben hier in Deutschland zu tun?
Nein, es war schon klar in den 8 Tagen, dass es sehr große Widersprüche gibt zwischen unserem Leben, meinem Leben, was damals in Berlin war, vor der Entführung, und eben ihrem Leben, was sie schon lange im Dschihad verbracht hat. Aber trotzdem gab es eben auch immer wieder Momente, wo wir uns so wie früher gut verstanden haben. Es gab manchmal eine Art von Humor, den wir schon früher geteilt haben. Oder es waren sozusagen so kleine Details, wo ich auch immer wieder gemerkt habe, kann auch so eine lange Zeit im Dschihad nichts antun, dieser Art von Verbindung, die wir eben schon damals hatten. Wir kennen uns, seitdem wir 6 Jahre alt sind.
Gab es auch kleine Momente, wo Sie das Gefühl hatten, Laura sehnt sich ein bisschen doch nach dem Leben in Deutschland zurück?
Das hatte ich gehofft, zum Beispiel, wenn sie über den Zahnarzt gesprochen hat und sozusagen geschwärmt hat vom Zahnarzt in Deutschland. Sie hatte ja das ganze Leben bei uns, kannte sie ja zu Genüge. Und ich hatte schon das Gefühl, dass es auch immer wieder Momente gab, wo sie eben auch durch mich, durch meinen Besuch eben nochmal stärker erinnert wurde.
Mir ist aufgefallen, dass Sie mich jetzt ein paar Mal gefragt haben, wie viel Zeit wir exakt noch miteinander haben, bevor wir das nächste Mal auf Sendung gehen. Und dann haben Sie mir eine Begründung geliefert, die ich total kapiere. Der Faktor Zeit hat für Sie eine ganz besondere Bedeutung gekriegt durch diese Geiselgeschichte.
Ja, tatsächlich war es so, dass ich während der Zeit in Syrien gezählt habe. Ich habe die Tage gezählt, ich habe die Stunden gezählt, ich habe die Minuten gezählt. Ich habe das 5-malige Gebet am Tag gezählt, was man ja über den Lautsprecher der Moscheen überall in Syrien hörte. Also ich habe sozusagen versucht, eine Art von Bewegung zu erzeugen in dieser totalen Bewegungslosigkeit. Und das Einzige, was mir blieb, war das Zählen und das Tagebuchschreiben und sozusagen der Versuch, einfach mich Stück für Stück vorzuhangeln, der Versuch, einen Tag in kleine Portionen einzuteilen, der Versuch, einen Monat in kleine Stückchen einzuteilen.
Also Sie wussten dann auch immer, es ist der 78. Tag der Geiselhaft, der 231.
Ich wusste exakt, welcher Tag ist, immer. Ich wusste exakt, welches Datum ist und ich wusste auch, welcher Wochentag ist.
Okay.
Durch das große, also es gibt ja am Freitag immer nochmal das Gebet, das heißt, man hat auch eine Art von strukturierten Wochenrhythmus, an dem man sich orientieren kann.
Am wievielten Tag haben Sie Ihr Kind auf die Welt gebracht?
Das weiß ich jetzt nicht mehr auswendig, da haben Sie mich jetzt bekommen. Aber es ist sozusagen, es war mittendrin.
Mittendrin. Die Situation damals, nochmal, Sie sind hochschwanger oder im 7. Monat schwanger nach Syrien eingereist, gingen eigentlich davon aus, wenn das Kind auf die Welt kommt, sind Sie längst wieder in Deutschland,
ja.
Dann ist es anders gekommen.
Geplant waren 3 Tage maximal, eine Woche.
Dann setzten irgendwann die Wehen ein. Und dann?
Dann musste ich meinen ganzen Mut zusammennehmen und hatte zum Glück, hatten eben die Entführer auch vorgesorgt. Also die hatten nach einigen Wochen, in denen ich Schmerzen simuliert hatte, dann nach einiger Zeit eine Frauenärztin gebracht, die eben nicht zu den Entführern gehörte, die selber auch sogar von den Entführern im negativen Sinne betroffen war. Die hatten nämlich ihren Mann entführt, damit sie gute Arbeit leistet und alles versucht, um sozusagen eine Katastrophe zu verhindern. Weil in diesem Moment wollten eigentlich alle dasselbe, sowohl die Entführer als auch die Frauenärztin als auch ich wollten, dass diese Geburt einfach ohne Komplikationen stattfinden kann. Und sie haben dann ein Sauerstoffgerät gebracht, einen Generator und ein Ultraschallgerät, von dem ich gar nicht wusste, dass es sowas in Nordsyrien zu dieser Zeit noch gab.
Und es war dann während der Geburt eine durchaus vertrauensvolle Situation mit dieser erstmal für Sie fremden Frau zusammen?
Ja, also es ist ja auch so, wenn man hier ins Krankenhaus kommt, man kennt ja jetzt nicht unbedingt alle Leute, die da arbeiten, oder man hat nicht unbedingt eine Hebamme, mit der man das einfach schon Wochen vorher durchgespielt hat. Je nachdem, wie die Situation ist, kann das ja auch hier vollkommen unerwartet sein. Und ich sag mal, für mich war es das Wichtigste, dass es ohne Komplikationen lief. Und ich hatte auch Vertrauen zu der Frau, weil sie mir eben offenbart hatte, geweint hatte, dass ihr Mann entführt war. Und wir hatten ein gewisses Vertrauensverhältnis geschaffen.
Also Kind kam auf die Welt, Kind war gesund und Kind hat von den Entführern einen Plüsch-Eisbären geschenkt bekommen.
Genau so war es.
Wie, wann und warum sind Sie freigelassen worden?
Ich wurde, irgendwann wurde der Compound, das Haus, in dem ich gefangen gehalten wurde, gestürmt. Und zwar von der Dachorganisation. Wir hatten ja eben schon über die komplexe dschihadistische Struktur gesprochen, Gruppenstruktur in Nordsyrien. Also es war eine Splittergruppe, die assoziiert war mit Al-Nusra, die mich entführt hatte. Und ich wurde dann am Ende befreit von der tatsächlichen großen Dachorganisation der Al-Nusra-Front.
Mhm.
Das heißt, es kamen Kämpfer der Al-Nusra-Front, haben das Haus gestürmt und haben meinen Namen gerufen und haben gerufen, Janina, Janina, Freedom, Freedom.
Mhm.
Woraufhin ich dachte, oh mein Gott, eine schreckliche Situation, Sie kennen meinen Namen. Ich habe das erstmal als schlechtes Zeichen interpretiert und dann eben...
Es war dann ein gutes Zeichen, es hat dann auch ein paar Tage gedauert, bis Sie dann schlussendlich in der Türkei wieder waren und damit auch in Sicherheit. Wobei, also diese Geschichte, die eine Al-Nusra-Front entführt Sie, die andere Al-Nusra-Front befreit Sie, die klingt schon sehr schräg.
Naja, es ist so, die Al-Nusra-Front ist eine Dachorganisation und die Gruppe, die, wo ich die Sicherheitsgarantie hatte, die mich auch entführt hatten, die gehörten sozusagen zu den Leuten, die aus Waziristan nach Syrien gekommen waren. Das heißt, es war diese alte Gruppe von Waziristan-Getreuen, die sich dann irgendwann der Al-Nusra-Front angeschlossen hatten. Die Dachorganisation besteht aber aus Syrer, also aus Jolani, das ist sozusagen der Führer der Al-Nusra-Front, und die sind anders organisiert. Das ist komplex, aber ich sag mal, wenn man Nordsyrien kennt, wenn man dschihadistische Gruppierungen dort kennt, dann ist das nichts Ungewöhnliches.
Ihre Entführung hat vergleichsweise lange gedauert, ein knappes Jahr. Haben Sie irgendwas von diesen Bemühungen, sie frei zu bekommen, mitgekriegt? Also die Bundesregierung war involviert, sicher auch die ein oder andere NGO.
Also ich habe immer nur am Rande was mitbekommen. Ich habe immer natürlich versucht, nach Informationen zu fragen, die Entführer, aber die hatten natürlich auch nur wenig Interesse daran, mich jetzt wirklich über, ich sag mal, reale Informationen auf dem Laufenden zu halten. Das heißt, es waren immer nur vom Hörensagen, habe ich mal hier und da was aufgeschnappt, aber ich konnte das ja auch nicht verifizieren. Ich saß dort und hatte einseitige Informationen und erst als ich zurückkam, habe ich natürlich versucht, das Puzzlestück zusammenzusetzen.
Mit der Entführung war klar, die Entführer wollten Geld. Ist jemals eine Summe genannt worden, wie viel die wollten?
Mir ist keine Summe genannt worden. Also es gab mal einen Brief, den ich aufsetzen musste. Dort war ein ungefährer Betrag angegeben, was ich auch schon sozusagen komisch fand, also so von bis. Aber das sind im Grunde genommen, ist das ja auch fiktiv.
Wissen Sie, ob die Bundesregierung bezahlt hat und wenn ja, wie viel?
Die Bundesregierung hat nicht bezahlt, weil ich wurde ja von der Al-Nusra-Front befreit und dann am Ende freigelassen.
Also hätte ja sein können, dass Al-Nusra für diese Befreiung auch das ein oder andere Geld, Entgelt aus Deutschland bekommen wollte.
Also das glaube ich nicht und da habe ich auch keine Informationen zu.
Wenn Sie zurückdenken, was haben Sie in diesem Jahr am allermeisten vermisst?
Mein Freund, meine Familie und auch das schöne und sichere Leben bei uns in Deutschland.
Da sind Sie dann wieder zurückgekommen im Oktober des Jahres 2016 und haben nicht nur das schöne, sichere Leben wiedergefunden, sondern auch Luxus und Überfluss und sind dann, Frage, ein Stück weit auch in irgendeine Sinnkrise gekommen oder war einfach nur dann alles gut für Sie?
Also tatsächlich war die Rückkehr gar nicht so leicht, wie ich mir das vorgestellt hatte. Ich hatte mir geschworen, wenn ich einmal aus Syrien rauskomme, dann werde ich nicht mehr zurückgucken, sondern nur noch nach vorne. Aber als ich dann hier ankam, habe ich gemerkt, ich konnte diese Zeit in Syrien nicht einfach vergessen. Ich konnte nicht einfach das ablegen in dem Moment, wo ich das Land verlassen habe, sondern die Erinnerungen hingen mir noch nach, die ganzen Erlebnisse. Und ich brauchte einfach meine Zeit, um diese Erfahrungen zu verstoffwechseln. Und es dauerte einfach auch, bis ich mich wieder hier an das Leben hier gewöhnt hatte. Das heißt, als ich das erste Mal in den Supermarkt gegangen bin, nach 10 Tagen war ich komplett überfordert. Alles blinkte, leuchtete, so viele verschiedene Möglichkeiten. Ich war einfach nicht mehr darauf eingestellt. Das hatte ich einfach zu lange, zu viel entbehren müssen.
Wir haben eingangs der Sendung darüber gesprochen, dass Sie diesen Trip nach Syrien als den größten Fehler Ihres Lebens irgendwann dann auch gesehen haben. Wie lange hat es gedauert, bis Sie da irgendwann auch mal einen Haken drunter machen konnten?
Es hat einfach ein bisschen gedauert, auch ich brauchte ja auch erst noch Informationen nach der Rückkehr, es war ja vieles total unklar, also es hat einfach schon eine gewisse Zeit gedauert, so nach einem halben Jahr war ich wieder relativ sicher im Sattel hier, auch mit normal in den Supermarkt gehen und mit sozusagen allen Aktivitäten, die hier für uns ganz alltäglich sind.
Was werden Sie Ihrem Sohn, der jetzt 3 Jahre alt ist, erzählen, wenn der irgendwann mal fragen wird, wie denn so die ersten Monate seines Lebens ausgesehen haben?
So wie es war. Das wird eine sehr lange Geschichte, aber ich hatte sehr viel Glück und er hatte damit eben auch sehr viel Glück und ich hatte sehr viel Zeit für ihn. Ich war eigentlich die ganze Zeit für ihn da und habe mich nur um sein Wohl gesorgt und das werde ich ihm auch genauso erzählen.
Hat sich in diesem einen Jahr Ihr Bild auf den Islam, auf islamische Länder verändert?
Mit Sicherheit. Es hat auch ein bisschen gedauert, als ich zurückkam, diese ganze Erfahrung in dem muslimischen Land zu verstoffwechseln. Es hat sich verändert, aber es hat dazu beigetragen, dass ich eben gemerkt habe, dass wir noch stärker differenzieren müssen, dass wir noch klarer sein müssen in dem, was wir vom Islam wissen, dass wir eigentlich noch mehr auch wissen müssen, damit wir einfach auch verstehen, wo die Probleme sind und wo wir aber auch Menschen einfach Unrecht tun, wenn wir sie in einen Topf schmeißen mit Islamisten.
Klarer aber auch, dass es darum geht, in Deutschland nach bestimmten Regeln und nach bestimmten Normen zu leben?
Selbstverständlich. Also ich glaube, dass unser demokratisches Grundsystem natürlich, also unsere demokratische Werteordnung ist natürlich der Maßstab, aber trotzdem kennen wir das ja auch. Es gibt Leute, die machen rassistische Erfahrungen, es gibt Leute, die machen islamophobe Erfahrungen. Das sind alles Dinge, die dürfen auch bei uns einfach nicht passieren, die dürfen vor allen Dingen nicht legitimiert werden.
Vielen Dank, dass Sie bei uns waren.
Vielen Dank.
Eins gehört.